Liebe Zuhörer unseres Radios, wir besprechen das Jesusbuch von Papst Benedikt, den zweiten Band. Thema ist das sechste Kapitel Gethsemane. Nach dem gemeinsamen Psalmengebet auf dem Weg zum nächtlichen Ruheort macht Jesus drei Prophezeiungen. Zunächst mit Bezug auf Zacharia, den Propheten. Der Hirte wird geschlagen. Dann, nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Der Hirtensprache ist dieses Wort entnommen, der Hirte, der der Herde vorangeht. Die dritte Prophezeiung ist eine nochmalige Abwandlung der zum letzten Abendmahl gehörenden Streitgespräche mit Petrus. Dieser überhört die Auferstehungsvorhersage. Er nimmt nur die Ankündigung von Tod und Zerstreuung wahr. Dies bietet ihm die Gelegenheit, seinen unerschütterlichen Mut und seine radikale Treue zu Jesus zu bekunden. Wenn alle an die Irre werden, ich nicht, sagt er. Weil er das Kreuz nicht will, kann er deshalb auch das Wort von der Auferstehung nicht vernehmen und möchte, wie schon beim Messias-Bekenntnis in Caesarea Philippi, den Erfolg ohne das Kreuz. Er sagt ja dann sinngemäß, das möge Gott verhüten, dass der Messias, der Gesalbte Gottes, leiden wird. Jesus fährt ihn dann an, er unterzieht ihm geradezu einen Exorzismus, weg mit dir, Satan. Das Problem von Simon Petrus ist, dass er auf eigene Kraft baut. Wer könnte leugnen, dass sein Verhalten die ständige Versuchung der Christen, ja auch der Kirche, spiegelt, ohne Kreuz zum Erfolg zu kommen? So muss ihm seine Schwachheit, die dreimalige Verleugnung, angekündigt werden. Niemand ist aus eigenem stark genug, den Weg des Heils bis zum Ende zu gehen. Alle haben gesündigt, alle brauchen die Erbarmung des Herrn, die Liebe des Gekreuzigten. Fruchtbarkeit wächst nur aus dem Sterben des Weizenkorns. Das ist in einer gefallenen Schöpfung das Wachstumsgesetz. Das schmeckt Ihnen nicht, das schmeckt mir nicht, aber es ist eben so. Über das Gebet am Ölberg lesen wir fünf Berichte. Zunächst von den drei synoptischen Evangelien, dann ein kurzer Text im Johannesevangelium, der in die Sammlung der Tempelreden am Palmsonntag eingegliedert worden ist, 12. Kapitel bei Johannes, und dann ein auf ganz eigener Überlieferung beruhender Text aus dem Hebräerbrief. Der Papst versucht nun im Zusammenhören der Texte, so gut es eben möglich ist, dem Geheimnis der Stunde Jesu sich zu nähern. Nach dem gemeinsamen rituellen Psalmengebet betet Jesus allein, wie in so vielen Nächten zuvor schon. Es ist die aus der Verklärungsgeschichte bekannte Dreiergruppe von Petrus, Jakobus und Johannes bei ihm in der Nähe. Sie werden Zeugen seines nächtlichen Ringens, obgleich sie immer wieder vom Schlaf überwältigt werden. Markus sagt uns, dass Jesus von Furcht und Angst ergriffen wird. Vom griechischen Texte, wenn man es wörtlich übersetzt, er fing an, Angst zu haben. Das fällt schon auf, denn der Herr sagt ja den Jüngern sonst immer, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Habt ihr keinen Glauben, etwa beim Seesturm, bei vielen anderen Situationen? Warum habt ihr solche Angst? Warum lasst ihr solche Angst aufkommen? Jetzt, er fing an, Angst zu haben. Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Der Ruf zur Wachsamkeit ist ein Hauptthema der Verkündigung in Jerusalem gewesen und erscheint nun mit ganz neuer, unmittelbarer Dringlichkeit. Er weist voraus in die kommende Geschichte der Christenheit, obwohl es sich gerade jetzt konkret auf die Stunde in Gethsemane bezieht. Dann schreibt der Papst wörtlich, und das ist wert, dass man es zitiert, die Schläfrigkeit der Jünger bleibt die Jahrhunderte hindurch die Chance für die Macht des Bösen. Diese Schläfrigkeit ist eine Abstumpfung der Seele, die sich nicht aufregen lässt durch die Macht des Bösen in der Welt, durch all das Unrecht und all das Leid, das die Erde verwüstet. Sie ist eine Stumpfheit, die all dies lieber nicht wahrnehmen möchte, die sich beruhigt, dass alles schon nicht so schlimm sei, um in der Selbstzufriedenheit des eigenen gesättigten Daseins fortfahren zu können. Diese Stumpfheit der Seelen, dieser Mangel an Wachsamkeit sowohl für die Nähe Gottes wie für das drohende Gericht und die Gewalt des Bösen, gibt dem Bösen Macht in der Welt. Bei einem jüdischen Paschamahl, da hat man 4 Becher mit Wein getrunken, und die brauchen ja nicht ganz voll gefüllt zu sein, aber die 4 Becher haben natürlich ihre Wirksamkeit bei den Jüngern nicht verfehlt. Dann die Ereignisse der letzten Wochen, die natürlich auch bestimmte Erwartungshaltungen bei den Jüngern hervorgerufen hat. Jesus zieht in Jerusalem ein, er wird als Messias proklamiert. Wir haben das ja auch schon in der Auslegung gesehen, dass all diese Zeichenhandlungen beim Einzug in Jerusalem, die Worte, die Taten des Herrn, die Tempelreinigung, der Ruf der Kinder, das Hinaufsteigen, das Besteigen dieses Esels, der Esel war damals bei König David das Reittier des Königs, das Ausbreiten der Kleider, die Rufe, all das hat natürlich auch die Jünger tief berührt, aufgewühlt, und so ist es nicht erstaunlich, dass sie einfach müde sind. Aber manchmal gilt es einfach der natürlichen Neigung standzuhalten. Wenn man spürt, jetzt kommt es auf vieles drauf an, ich muss jetzt einfach präsent sein. Zumal, wenn es der Herr einem sagt. Und sie können diesen Ruf zum Gebet sehr wohl in ihrem Inneren vernehmen. Es braucht jetzt keine mystische Stimme zu sein, die ihnen etwas einflüstert, sondern es braucht einfach eine Wachsamkeit ihres Inneren, ihrer Seele. Diese Stumpfheit der Seelen, so nochmals der Papst, gibt dem Bösen Macht in der Welt. Den schläfrigen, nicht zu beunruhigenden Jüngern gegenüber sagt der Herr von sich selbst, meine Seele ist zu Tode betrübt. Das wusste ich jetzt auch nicht. Wussten Sie es vielleicht, dass das ein Psalmwort ist? Ein Psalmwort, meine Seele ist zu Tode betrübt. Wenn man das bedenkt, wie Christus aus den Psalmen gelebt hat, auch sogar am Kreuz zitiert er noch Psalmworte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, ebenfalls ein Psalmwort. Auch in seiner Passion am Ölberg wie am Kreuz spricht Jesus mit Psalmworten von sich und zum Vater. Diese Psalmworte sind ganz persönlich geworden, persönliche Worte in seiner Not. Er ist der wahre Beter dieser Psalmen, ihr eigentliches Subjekt. Das ganz persönliche Beten und das Beten mit den Gebetsworten des glaubenden und leidenden Israel sind nahtlos eins. Nach dieser Mahnung zur Wachsamkeit, übrigens die Hirten von Bethlehem sind auch ein schönes Bild dafür, denn mitten in der Nacht erscheint ihnen ja der Engel, entfernt sich Jesus ein Stück, das eigentlich Ölberggebet beginnt. Matthäus und Markus sagen uns, dass Jesus sich niederwirft, die sogenannte Prostratio, die werden Sie jetzt bald auch wieder sehen. Für mich ist das eines der stärksten, ausdrucksstärksten Riten, die die katholische Kirche überhaupt hat am Karfreitag. Der Priester wirft sich nach dem Einzug vor dem Altar schweigend zu Boden, in rotem Gewand, der Farbe des Blutes. Ausdruck völliger Ohnmacht, Auslieferung, selbens eigenen Nicht-mehr-Könnens, völlige Beantwortung an Gott. Das hatte ich auch außerdem schon einmal woanders erlebt, bei meiner Priesterweihe, genau die gleiche Geste. Völlige Verfügungsbereitschaft für Gott. Meine Güte, wenn man da oft denkt, was man für Zeichen setzt und wie man es dann im Alltag wieder einkassiert. Es ist die Bereitschaft, radikal sich Gottes Willen hinzugeben. Lukas gegenüber sagt, Jesus kniet. Er stellt das nächtliche Ringen des Herrn in die Geschichte christlichen Betens hinein. Stephanus sinkt bei der Steinigung in die Knie. Petrus kniet, ehe Tabitha vom Tod erweckt. Paulus kniet, als er von den Presbytern in Ephesus Abschied nimmt. Und nochmals, als die Jünger ihm sagen, er solle nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Alois Stöger kommentiert so, sie alle beten kniend angesichts der Macht des Todes. Das Martyrium kann nicht anders als durch Gebet bewältigt werden. Jesus ist Vorbild der Märtyrer. Nun folgt das eigentliche Gebet, in dem das ganze Drama unserer Lösung gegenwärtig ist. Markus sagt zuerst zusammenfassend, Jesus habe gebetet, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Den wesentlichen Satz des Ringens und Betens formuliert er wörtlich so, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Wir werden in den nächsten Tagen an dieser Stelle weiter fortfahren und anschauen, wie bei Johannes diese Gebetsworte des Herrn überliefert sind und wie sie zu verstehen sind. Es segne sie und behüte sie, vergelt ihnen ihre Liebe, ihr Gebet und jede Spende für unser Radio, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.